HR Info Wirtschaft.
Mit Alexander Schmidt. Klapperkiste wurde das linke Regierungsbündnis in Portugal genannt, das vor 4 Jahren zustande kam. In der Tat ist es eher außergewöhnlich, dass Sozialdemokraten und Kommunisten zusammenarbeiten und dass das Ganze auch hält. Jetzt ist der sozialistische Regierungschef António Costa als großer Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Er hält sich zugute, dass er das Land wirtschaftlich vorangebracht, die Staatsfinanzen stabilisiert und die Arbeitslosigkeit gesenkt hat. Wie hat das Ganze funktioniert und wie geht es jetzt weiter mit Portugals Wirtschaft? Unser Thema in H-Info Wirtschaft. Die Portugiesen haben gewählt und entschieden, Ministerpräsident António Costa soll das Land auch in den kommenden Jahren regieren. Seine sozialistische Partei ist mit knapp 37% der abgegebenen Stimmen klarer Wahlsieger. Die Sozialdemokraten sind damit aber auf die Unterstützung einer oder mehrerer Parteien des bunten linken Spektrums angewiesen. Costa ist vor allem deswegen populär, weil er nach Empfinden vieler Portugiesen ein Ohr für deren Sorgen und Nöte hat und manche Härte der Sparpolitik abmildern konnte. Eine Troika aus Europäischer Zentralbank, Währungsfonds und EU-Kommission hatte Portugal in Zeiten der Krise Sparauflagen gemacht. Das Land musste zeitweise unter den EU-Rettungsschirm. Wie geht es Portugal heute?
Portugal ist aus dem Gröbsten raus. Die Exporte sind gestiegen, die Wirtschaft wächst, auch dank eines boomenden Tourismus. Und das Haushaltsdefizit ist so niedrig wie schon lange nicht mehr. Ein Erfolg für Ministerpräsident António Costa.
Ich kann mich einen glücklichen Mannschaftskapitän nennen, denn ich habe nicht nur 2 gute Stürmer, einen im Finanz- und einen im Wirtschaftsministerium, sondern auch einen guten Spielmacher im Arbeitsministerium. Dieses erfolgreiche Dreieck hat Wachstum ermöglicht, mehr und bessere Arbeitsplätze und weniger Ungleichheit.
Dabei sah es lange nicht so aus, als ob Costa auf Teamwork zählen könnte. Der Sozialist führte in den vergangenen 4 Jahren eine Minderheitsregierung, die von linken Kleinparteien toleriert wird. Für Costa ein Balanceakt. Zum einen wollte er mit einem Sparkurs das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, zum anderen nicht seine linken Partner verprellen, die auf mehr Sozialausgaben pochen. João Teixeira findet, dass Costa diesen Balanceakt gut hinbekommen hat. Er ist Soziologieprofessor in Porto. Früher engagierte er sich auch für den Linksblock.
Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, deutlich gesunken, und die soziale Sicherheit gestiegen. All das bewirkt, dass die Menschen das Gefühl haben, das Leben kann wieder etwas besser werden.
Dabei ist es nicht so, dass Costa nur soziale Wohltaten verteilt hat. Er hat seine Politik vielmehr geschickt verkauft. So hat er zum Beispiel einerseits Renten- und Lohnkürzungen zurückgenommen, den Mindestlohn angehoben und Feiertage wieder eingeführt. Andererseits hat seine Regierung aber auch bestimmte Steuern und Abgaben erhöht, beispielsweise die Mineralölsteuer. Das füllte die Staatskassen, ohne für viel Aufsehen zu sorgen. Und doch, Portugal hat große Probleme. Da ist vor allem die Staatsverschuldung, bei der Portugal in Europa an der Spitze liegt, nach Griechenland und Italien. Das bereitet der Regierung offenbar nicht zu viele Sorgen, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Aurora Teixeira von der Universität Porto. Sie fordert daher ziemlich provokativ:
Portugal bräuchte eine permanente Troika. Dann würden wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt brauchen. Wenn morgen ein Problem auftritt, das das Finanzsystem betrifft, dann hätten wir gleich riesige Probleme. Wir haben keine Sicherheitspuffer, keinen Rettungsschirm, nichts.
Die Regierung drücke sich um die nötigen Debatten herum, so Teixeira. Sie verteile lieber Wahlgeschenke und drehe hier und da ein Schräubchen, als echte, tiefgreifende Reformen anzugehen. Portugals Wirtschaft sei weiterhin schwach und krisenanfällig. Das sieht auch Filippo Sampaio so. Er lehrt Wirtschaftswissenschaften an einer privaten Hochschule. Er selbst würde sich wohl als konservativ bezeichnen. Der linken Regierung stellt er trotzdem gute Noten aus.
Für die Regierung hatte der soziale Frieden Priorität. Sie hat es geschafft, zu vermeiden, dass ein bedeutender Teil der Bevölkerung sich von der Politik abwendet und sich radikalisiert. Die Sozialisten haben eine sozialdemokratische Linie verfolgt und es dabei geschafft, die kleinen Parteien einzubinden. Das ist verdienstvoll.
Seine Studenten gingen heute nicht mehr wie in Krisenzeiten ins Ausland, um nach einem Job zu suchen, sondern um neue Erfahrungen zu machen, sagt Sampaio. Bei Ingenieurberufen herrsche heute quasi Vollbeschäftigung. Schlecht ausgebildete Portugiesen haben es allerdings nach wie vor schwer, einen Job zu finden. Und wer etwa Geisteswissenschaften studiert hat, muss sich oft als Kellner oder Touristentaxifahrer durchschlagen, in meist prekären Arbeitsverhältnissen. Es ist längst nicht alles Gold, was glänzt in Portugal, aber es glänzt eben wieder. Ein bisschen.
Ein Beitrag von Marc Dugger aus Lissabon. Das Wunder von Portugal wird es von vielen genannt. Der Aufstieg vom Sorgenkind Europas hin zu einem Land, das zuletzt stärker gewachsen ist als die meisten anderen in Europa. Ist das eher auf die drastischen Strukturreformen der Vorgängerregierung Coelho zurückzuführen, auf die sogenannte Austeritätspolitik mit Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst, niedrigeren Gesundheitsausgaben und einer höheren Mehrwertsteuer? Oder hat das die Linksregierung unter Regierungschef Costa zu verantworten? Reinhard Naumann, Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon.
António Costa hat schon alles richtig gemacht. Er hat einerseits eine ganze Reihe von Austeritätsmaßnahmen zurückgefahren, weil er das erstens politisch wollte, weil zweitens seine Partner in diesem Linksbündnis, das ihn unterstützt hat im Parlament, das wollten, weil es drittens das Wachstum befördert hat, sowohl der Wirtschaft als auch der Beschäftigung. Und weil er das in einem Maßstab getan hat, dieses Zurückfahren der Austeritätsmaßnahmen, der immer darauf geachtet hat, dass die Vorgaben der Eurogroup und der Europäischen Union, was Haushaltsdisziplin angeht, eingehalten wurden.
Hans-Joachim Böhmer, Geschäftsführer der Deutsch-Portugiesischen Handelskammer in Lissabon.
Es sind einige externe Faktoren, die weder die Vorgängerregierung noch die jetzige Regierung zu verantworten hat. Das sind eigentlich insbesondere zwei, nämlich das starke Interesse ausländischer Touristen an Portugal. Der andere externe Faktor ist natürlich auch die Zinsentwicklung, dass alles, was jetzt Schulden, Staatsschulden und nicht nur Staatsschulden angeht, deutlich günstiger geworden ist, dadurch, dass die Zinsen erheblich runtergegangen sind.
Gerd Hammer, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Lissabon, sagt:
Costa ist ein außerordentlich cleverer Politiker, das muss man sagen. Was er gemacht hat, als er an die Macht gekommen ist hier, als er die Wahlen gewonnen hat, war, dass er die Teile dieser Troika-Maßnahmen zurückgenommen hat. Das heißt also gerade der öffentliche Dienst, dem wurden wieder die Gehälter zurückgegeben, die sie vor der Krise hatten. Und natürlich hat Costa davon sehr, sehr profitiert, dass der Passos Coelho, also sein Vorgänger, diese nun extrem unpopulären Maßnahmen durchgeführt hatte.
Professor Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung teilt diese Einschätzung.
Man kann so ein bisschen sagen, es ist parallel zur deutschen Regierung, dass eben Merkel auch die Früchte der Reformen von Schröder geerntet hat.
Zunächst also die harten Reformen der Regierung Coelho mit massiven Einsparungen. Danach erhöhte die Regierung Costa zwar die Löhne im öffentlichen Dienst und auch den Mindestlohn, hielt aber dennoch Kurs. Auch im Sinne der internationalen Geldgeber, sagt Reinhard Naumann von der Ebert-Stiftung.
Sie haben eben durch diesen Mix von einerseits weiterhin durchaus diszipliniert sein, aber andererseits Wachstumsimpulse geben, dieser Mix, der hat hingehauen. Da haben Sie genau bei dieser Gratwanderung sind Sie genau richtig gelaufen und nicht abgerutscht, weder in die eine oder andere Richtung, und haben so auch politische Stabilität hergestellt, die eben enorm wichtig war für die Wirtschaft und ihr Wachstum.
Literaturprofessor Gerd Hammer.
Es gab einen enormen Zuwachs im Tourismusbereich, der hat Costa mit Sicherheit geholfen. Und dann wurde eben auch weitestgehend auf Investitionen im öffentlichen Bereich verzichtet. Sie sehen das überall, wenn Sie über Land fahren. Die Straßen sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Es gibt wenig Investitionen in das Gesundheitssystem. Bildung und Kultur stehen auch nicht besonders gut da. Das heißt, was Costa gemacht hat, er hat wirklich sehr, sehr stark davon profitiert, dass dieser Tourismusboom gekommen ist. Und er hat auch sehr, sehr stark davon profitiert, dass unter Passos Coelho eine richtig große Emigrationswelle stattgefunden hat. Man spricht von etwa 400.000 Arbeitern, die Portugal verlassen haben. Und das hat natürlich auch, da die eben nicht mehr in den Arbeitslosenstatistiken auftauchen, hat das dazu geführt, dass der Staat einfach mehr Geld zur Verfügung hatte und damit auch ein bisschen seine Konten ausgleichen konnte.
Die hat er darüber hinaus mit ganz bemerkenswerten Ideen ausgeglichen, sagt Hans-Joachim Böhmer von der Handelskammer in Lissabon und nennt drei Beispiele.
Das eine ist ein sogenanntes goldenes Visum, was Ausländern, die nicht in der EU beheimatet sind, bei Investitionen in Portugal eine Aufenthaltsgenehmigung in Portugal und damit im ganzen EU-Raum, zumindest freie Bewegungsfreiheit im EU-Raum verschafft. Das ist das Erste. Das hat einige Milliarden ins Land gebracht. Die zweite Maßnahme ist etwas, was in anderen EU-Ländern auch nicht sehr gerne gesehen wird, dass man in Portugal Rentnern eine Steuerfreiheit auf die Renten gewährt, was dazu geführt hat, dass eine ganze Reihe von EU-Bürgern, in erster Linie aus Frankreich und Skandinavien, nach Portugal umgezogen sind und auf ihre Renteneinkommen keine Steuern zahlen müssen. Das hat erhebliche Nachfrage geschaffen, weil gerade Skandinavien und Frankreich ja Leute sind, die ein deutlich höheres Einkommen haben als in Portugal. Ein dritter Bereich, der auch sehr für den Aufschwung gesorgt hat, ist eine sehr starke Ausweitung der Business Services, sprich die Shared Service Center bis hin zur Softwareentwicklung, die in den letzten Jahren massiv angestiegen sind und in den letzten 5-6 Jahren so ca. 50.000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind.
In der IT- und Digitalwirtschaft. Wirtschaftsprofessor Alexander Kritikos sieht das Erfolgsgeheimnis der portugiesischen Regierung darin,
dass sie aufbauend auf diesen starken Strukturreformen ihres Vorgängers nun eben in der Lage war, sukzessive auch das Lohnniveau wieder zu erhöhen, um auf die Weise so ein bisschen die Nachfrage in Portugal zu pushen. Und sie haben das eben so moderat gemacht, dass das gleichzeitig eben nicht neue Probleme sozusagen auf der Staatsausgabenfront entstanden sind. Das ist ein ganz moderater Weg gewesen, denn wie wir sehen, ist die Staatsausgabenquote in den letzten 2 Jahren sogar leicht gesunken und das Land hat Primärüberschüsse erzielen können.
Hat also einen Überschuss im Haushalt erwirtschaftet, der jetzt eine breite Diskussion im In- und Ausland angeschoben hat. Denn Gerd Hammer hat es bereits erwähnt, die Folgen der jahrelangen Sparpolitik sind überall spürbar. Hans-Joachim Böhmer.
Ich gehe mal davon aus, in der neuen Legislaturperiode und vor dem Hintergrund einer sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung wird man da einige Korrekturen vornehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass in vielen Bereichen die Infrastruktur nicht den aktuellen Anforderungen entspricht. Unter anderem auch im Verkehr, aber schon seit längerem im Gesundheitswesen gibt es Nachholbedarf.
Das sieht Reinhard Naumann, Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon, genauso.
Es ist dringend notwendig, dass es Investitionen gibt in Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrswesens, wo ein enormer Bedarf besteht an Erhalt der bestehenden Infrastrukturen und an Modernisierung und Verbesserung. Wenn ich jetzt mal als Beispiel den öffentlichen Verkehr nehme. Die Regierung hat eine für portugiesische Verhältnisse revolutionäre Maßnahme durchgeführt, indem sie Monatskarten eingeführt hat in den großen Ballungszentren, die für alle einzelnen privaten und öffentlichen Betreiber nutzbar sind, wo man für 40 Euro im ganzen Monat herumfahren kann. Das hat zu einer enormen Ersparnis der Privatleute geführt und gleichzeitig zu einer enormen Erhöhung der Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Und da muss jetzt investiert werden, damit die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel nicht das Nachsehen haben, weil die vorhandenen Strukturen und Mittel, die da sind, reichen nicht für die enorm gestiegene Zahl an Nutzern.
Die Kritik an der Regierung Costa, sie investiere zu wenig, wird immer lauter. Einerseits der Boom der Wirtschaft, von dem viele profitieren, andererseits die Schattenseiten wie eine veraltete Infrastruktur und die Folgen eines ausufernden Tourismus, sagt Literaturwissenschaftler Gerd Hammer, der seit mehr als 2 Jahrzehnten in der portugiesischen Hauptstadt wohnt.
Was Costa im Augenblick gemacht hat, ist, er hat eben jetzt so ein neues Gleichgewicht wieder geschaffen in diesem Land, was ja auch sehr angenehm ist, wenn man an den sozialen Frieden im Land denkt. Und wie lange das gut gehen wird, das ist zum Beispiel von der Tourismusindustrie abhängig. Die hat ihm natürlich ein anderes massives Problem beschert durch Airbnb. Portugal hat den höchsten Anteil an Airbnb in Europa zumindest. Das hat dazu geführt, dass die Mietpreise tatsächlich explodiert sind und es für normale Bürger oder etwa für Studenten äußerst schwierig geworden ist, überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Der Stadtkern in Lissabon gehört mittlerweile den Touristen, da wohnt praktisch keiner mehr.
Der Tourismus als Fluch und Segen. Seine Bedeutung für Portugal ist unbestritten, wenn auch geringer als für andere Länder in Südeuropa, sagt Professor Alexander Kritikos vom DIW.
Ich denke, es ist ein wichtiger Motor, aber es ist nicht der einzige wichtige Motor. Auch Portugal hat durchaus es geschafft in den letzten Jahren, sowohl im verarbeitenden Gewerbe wie auch in den sogenannten wissensintensiven Dienstleistungen Boden aufzuholen. Man hat es hier geschafft, sozusagen Produktionskapazitäten auszuweiten, auch den Export etwas zu stärken, auch ein wenig innovativer zu werden, aufzuschließen zu Mitteleuropa, was den Innovationsgrad im Land angeht. Das heißt, Tourismus ist wichtig, aber es ist nicht alles in Portugal.
Das bestätigt Reinhard Naumann von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon.
Portugal hat immer noch eine ansehnliche industrielle Produktion im Metall-, Textil-, Chemiegewerbe. Und Portugal hat auch einen noch nicht groß genug geratenen Sektor an modernen Dienstleistungen. Zum Beispiel in der Softwareentwicklung gibt es ein großes Unternehmen, relativ für portugiesische Verhältnisse großes Unternehmen, das heißt Critical Software. Die haben gerade eine Joint Venture mit BMW aufgemacht und sind sehr erfolgreich.
In den vergangenen Jahren haben viele ausländische Konzerne, insbesondere im Großraum Lissabon, Standorte, sogenannte Kompetenzzentren in der IT- und Digitalwirtschaft eröffnet. Was macht Portugal für Sie interessant? Literaturwissenschaftler Gerd Hammer.
Ich denke, es gibt mittlerweile hier eine relativ große Zahl gut ausgebildeter Informatiker und junger Leute, die gerade auch ihre eigenen Start-ups gründen. Portugal hat ja seit 3 Jahren, wenn ich mich nicht irre, den Web Summit, dieses große Internetereignis immer in Lissabon und kümmert sich sehr um junge Start-up-Unternehmen und fördert die auch. Das Problem ist nur, das schafft normalerweise vielleicht 5-10 Arbeitsplätze. Manchmal geriert es eine ganze Menge Geld, wenn es gut läuft. Aber für den Großteil der Bevölkerung ist das eigentlich kaum eine Alternative. Und die großen Unternehmen sind eben auch daran interessiert, dass hier die Löhne relativ gering sind noch, auch für jüngere Informatiker. Und dass Lissabon nach wie vor eine außerordentlich attraktive Stadt ist, eine sehr sichere Stadt mit guten Schulsystemen und so weiter und so fort. Also das alles macht die Stadt natürlich auch für ausländische Investoren sehr, sehr attraktiv.
Hans-Joachim Böhmer, Geschäftsführer der deutsch-portugiesischen Handelskammer in Lissabon.
Fachpersonal in diesem Bereich ist in allen Ländern knapp, in Deutschland, aber auch in vielen anderen. Und in Portugal ist es noch vergleichsweise leichter zu finden. Ich sage nicht, dass diese Leute auf der Straße sitzen und nur warten, dass ihnen ein Angebot gemacht wird. Die sind durchaus alle in Beschäftigung, aber sie sind auch flexibel, um für neue Angebote, die nicht nur rein materieller Art sind, sondern auch interessante Aufgaben und eine passende Arbeitsumgebung, für diese Angebote sind sie offen. Das heißt, neue Firmen, die hierher kommen, finden auch Leute.
Wirtschaftsprofessor Alexander Kritikos sieht darüber hinaus eine Chance für die Zukunft Portugals.
Die Rahmenbedingungen sind gut für Investitionen. Gleichzeitig wird man in der Lage sein, viele Portugiesen, die in den Jahren der Krise ins Ausland gegangen sind, nach Deutschland oder Frankreich gegangen sind oder auch nach Spanien, die auch mit diesen Kompetenzzentren zurückzuholen, sozusagen das Wissen, das die Portugiesen haben, auch wieder zurück im Land zu haben und es dort zu aktivieren.
Den sogenannten Brain Drain umzukehren, die Abwanderung von Wissen und Know-how aus der eigenen Gesellschaft. Die Zukunft der portugiesischen Wirtschaft wird nicht nur vom Tourismus, IT oder Digitalwirtschaft bestimmt. Auch im wahrsten Sinne des Wortes ganz bodenständigen Geschäftsideen. Das Land hat das größte Lithiumvorkommen in Europa. Der Rohstoff wird für Batterien verwendet, etwa in der Automobil- oder Mobilfunkindustrie. Es geht um viel Geld und viele Arbeitsplätze. Marc Dugge berichtet.
Es ist ja alles noch völlig offen. Keiner weiß, ob und wenn ja, wann in der Gegend Lithium abgebaut wird. Aber Aida Fernandes hat schon eine klare Meinung dazu.
Não, até sempre, não.
Auf immer und ewig nein. Unsere Antwort ist nein. Das ist der Wille der Bevölkerung. Und wir werden alles tun, unseren und den Willen der Betroffenen auch durchzusetzen. So klingt eine Kampfansage. Aida Fernandes gehört zu einer Bürgerinitiative, die sich in Covas do Barroso gegründet hat, einem kleinen Dorf im Norden Portugals nahe der spanischen Grenze. Hier sollen die Abbaugebiete entstehen. Eine Fläche von 700 Hektar soll dann von bis zu 600 Quadratmeter großen Löchern durchpflügt sein, die 150 Meter tief in die Erde reichen. Für Fernando Queiroga eine schlimme Vorstellung. Er ist Landrat der Region. Der Landkreis Boticas ist aufgrund der gegenwärtigen Erkenntnisse absolut gegen den Lithiumabbau, vor allem wegen der Auswirkungen auf die Umwelt. Die Ablehnung des Landrats ist erstaunlich. Schließlich ist diese Region besonders strukturschwach. Viele Menschen haben die Gegend verlassen, um anderswo Arbeit zu finden. Der Lithiumabbau könnte für Steuereinnahmen und Arbeitsplätze sorgen, die hier so dringend gebraucht werden. Aber die Sorgen um die Umwelt überwiegen, nicht ohne Grund. Tatsächlich muss für ein Kilo Lithium etwa eine Tonne Granit zerkleinert und ausgewaschen werden. Das geht nur mit teils aggressiven Chemikalien. Für die ersten Erderkundungsarbeiten wurden schon Waldstücke gerodet, Straßen für Bagger angelegt und Erde ausgehoben. All das in einer Gegend, die erst vor einem Jahr zum landwirtschaftlichen Welterbe erklärt wurde. Die betroffene Region heißt Trás os Montes, übersetzt hinter den Bergen. Und tatsächlich fühlen sich viele Menschen hier seit langem isoliert, abgehängt und den Regierenden in Lissabon ausgeliefert. Landrat Fernando Queiroga. Das macht uns böse, denn nie wollte irgendjemand etwas von den Gemeinden im Landesinneren wissen. Aber das Gute, das es hier gibt, wird uns geraubt, weil wir wenige sind und sich niemand für uns interessiert. Für uns bleibt nichts. Den Nutzen hat immer nur Lissabon, die Hauptstadt des Imperiums. João Galamba sitzt im Zentrum von dem, was der Landrat Imperium nennt. Er ist Staatssekretär im Umweltministerium und für das Projekt verantwortlich. Die Regierung hat 9 mögliche Orte für den Lithiumabbau gefunden. Sie sollen jetzt international ausgeschrieben werden. Für Galamba ist das eine Investition in die Zukunft, die auf erneuerbaren Energien beruht. Die Bergwerke und eine Lithiumraffinerie bedeuten Tausende von Arbeitsplätzen und Investitionen von mehreren 100 Millionen Euro. Natürlich solle die Umwelt so gut es geht geschützt werden, sagt Galamba. Und selbstverständlich würden die Gemeinden der Gegend auch am Gewinn beteiligt. Doch die Menschen dort bleiben skeptisch. Alles wartet hier auf Umweltstudien, die in den kommenden Wochen erscheinen sollen. Sollten die Studien negativ ausfallen, könnten sie das Vorhaben der Regierung noch stoppen. Sollte die Regierung ihre Pläne trotzdem durchziehen, so Landrat Queiroga, bekäme sie es mit der Wut der Menschen von hier zu tun. Wir in der Region Barroso wollen nicht betrogen werden. Wir sind zwar gastfreundlich und offen, aber nur zu unseren Freunden. Wer uns betrügen will, der bekommt Ärger.
Sie hören H-Info Wirtschaft. Die Bevölkerung mitzunehmen, das weiß kaum einer besser als Regierungschef Antonio Costa, der zuvor Oberbürgermeister von Lissabon war. Sein Name ist eng mit dem portugiesischen Wirtschaftsaufschwung verbunden, sagt Gerd Hammer, Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Lissabon.
Es ist ja das Erstaunliche, wie stark und wie klug die Medienpolitik von Costa ist. Also der Bruder von Costa ist ja einer der Chefs von Imprensa, das ist ein ganz, ganz großes Medienunternehmen. Er ist zwar zurückgetreten von der größten Wochenzeitung, als sein Bruder der Ministerpräsident wurde, aber er ist dann in die Führungsriege dieser Firma aufgestiegen. Und die Sozialistische Partei ist ein absoluter Medienspezialist. Und die schaffen es tatsächlich, selbst die vielen und doch zum Teil sehr schwerwiegenden Skandale, die sie haben, also wie etwa, dass sie permanent Familienmitglieder in die Ministerien berufen und ähnliche Sachen, das schaffen sie tatsächlich zu umgehen und ein Klima des Optimismus zu fördern, das aber auch sehr, sehr stark mit dem Finanzminister zusammenhängt, mit Centeno, der ja auch in Europa eine ganz, ganz große Karriere gemacht hat und der eigentlich so als der Macher dieses Ganzen gilt.
Ein ausgeprägter Optimismus, das ist eines der Erfolgsrezepte von Regierungschef Costa, der jetzt nach der Wahl ein neues Kabinett zusammenstellen muss. Die Aussichten für das Land in den kommenden Jahren sind gut, sagt Reinhard Naumann, Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon.
Es wird natürlich angesichts des Handelskrieges der USA mit China und des Brexit, da machen sich die Portugiesen auch große Sorgen drum, Aber die portugiesische Wirtschaft hat nach meinem Eindruck einiges an Widerstandskraft, um da durchzukommen.
Im vergangenen Jahr war die portugiesische Wirtschaft um gut 2% gewachsen, im Jahr davor sogar um fast 3%. Die Arbeitslosenquote ist auf unter 7% gefallen. DEW-Wirtschaftsforscher Alexander Kritikos sagt:
Es ist im Prinzip durchaus erwartbar, dass die Wirtschaft weiter so wächst, außer eben diese negativen Faktoren machen sich in naher Zukunft noch sehr viel stärker bemerkbar als in den letzten Monaten.
Also Handelsstreit und Brexit. Sie machen Portugal insbesondere beim Tourismus verwundbar, sagt der Lissabonner Literaturwissenschaftler Gerd Hammer.
Das große Problem wird sein, ob Portugal es schafft, nachhaltig Industrien hier anzusiedeln. Es gibt einen ganz großen Umbau, der stattfindet gerade bei den erneuerbaren Energien, wo Portugal ziemlich weit vorne mittlerweile auch liegt. Und wenn es gelingt, diese Nachhaltigkeit einzuführen, dann denke ich, ist Portugal auf einem sehr guten Weg. Wenn man nur auf den Tourismus setzt, dann hat man ganz große Probleme und das wird sich mit Sicherheit nachteilig auswirken auf die Gesamtwirtschaft.
Portugal nach der Parlamentswahl. Die Sozialistische Partei ist erneut die stärkste Kraft. Das Land hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Wirtschaftsaufschwung erlebt. Wie er zu erklären ist und ob es so weitergehen wird, war unser Thema in H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, als Podcast, dann können Sie das unter hrinforadio.de.